Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Der EU-Botschafter Michael Reiterer verlässt die Schweiz. In den letzten 4 Jahren ist er zum bekanntesten und umstrittensten Botschafter geworden. Wie sieht er seine Zeit in der Schweiz? Warum hat die EU-Skepsis zugenommen? Warum der Druck aus Brüssel? Die Fragen an Michael Reiterer stellt Urs Sigrist.
Das Tagesgespräch.
Herr Reiterer, Sie sind seit 4 Jahren hier. Sie sind zum bekanntesten Botschafter in der Schweiz geworden. Ist das für Sie ein Lob oder eher kritisch? Ich war zu undiplomatisch.
Nein, ich glaube, es ist für mich ist es ein Zeichen, dass das Ziel, das ich mir gesetzt habe, öffentliche Diplomatie zu machen, zumindest in gewissem Umfang geklappt hat. Wie ich gekommen bin, hat es ja noch nichts gegeben. Ich musste die Delegation aufbauen, von Gebäuden her, von Mitarbeitern her. Und auch irgendwie die EU dann positionieren, EU im Sinne von mir als Gesicht der Europäischen Union.
Also Sie übergeben jetzt ein ordentliches EU-Büro, das arbeitet, eine Besatzung hat, die mitzieht. Sie haben sehr viele Auftritte gemacht, Sie haben eine öffentliche Diplomatie, haben das von Anfang an auch gesagt, Sie wollen öffentliche Diplomatie machen. Was haben Sie da alles gemacht? Haben Sie das gezählt, wie viele Auftritte das waren?
Naja, das schlägt sich nieder in 100.000 Autokilometern und ich weiß nicht, wahrscheinlich noch mehr Zugkilometer, weil ich Bern-Zürich oder Bern-Genf nur mit dem Zug mache. Ich habe so wahrscheinlich 50 bis 70 Auftritte pro Jahr gemacht. Ich habe 30, 40 Interviews pro Jahr gemacht. Ich bin ganz bewusst gegangen, wo ich eingeladen wurde, wohlgemerkt, ob das jetzt Vereinigungen sind, wie die Kiwanis oder Rotary. Ich war auf Universitäten, ich war in Schulen.
Sie sind eigentlich überall hingegangen, wo Sie eingeladen
waren. Ja, und vor allem auch nicht nur, wo ich Lob erwarten konnte. Ich war bei den Auns, ich war bei den Apps. Also ich hab beide gemacht, weil ich glaube, das erfordert auch die Redlichkeit, dass man sich auch denen stellt, die kritisch sind. Und das ist ja auch das gute Recht in der Demokratie, dass man das hinterfragt.
Ich möchte vielleicht 3 dieser Auftritte, die Sie gemacht haben oder wo Sie zu Besuch waren, herausgreifen, Herr Reiterer. Erste Station, Sie waren 2008 Ehrengast an der Landsgemeinde Appenzell. Wie war das für den Europäer?
Nein, das war sehr schön, instruktiv. Ich wurde danach nach Glarus im Jahr darauf eingeladen. Ich habe mir das sehr gut angehört, habe auch gesehen, gerade in Appenzeller Landsgemeinde, dass eine Person, die engagiert auftritt, tatsächlich einen Einfluss hat auf die Landsgemeinde. Da ist dann ein anderes Ergebnis mit dem Kindergarten herausgekommen, als offenbar geplant gewesen ist. Das war schon interessant zu sehen. Und gleichzeitig hat man natürlich auch gesehen, dass es gewisse Grenzen gibt. Und es ist ja auch kein Zufall, dass es nur mehr 2 Landsgemeinden ja auch in der Schweiz gibt.
Haben Sie es auch so ein bisschen als Lehrstück der Demokratie mitbekommen? Vielleicht für Sie auch Verständnis geöffnet, warum den Schweizern die Demokratie so heilig ist?
Ja, das war sicher instruktiv und ich finde es auch gut, dass es die direkte Demokratie in der Schweiz eine solche große Rolle spielt, weil es doch zu einer Annäherung, glaube ich, kommt zwischen dem Bürger und den Politikern, den Vertretern. Auf der anderen Seite muss man halt sehen, das ist ein der Schweiz von ihrer Größe, von ihrer föderalen Struktur her angepasstes System. Man kann dann jetzt nicht sagen, weil es in der Schweiz so ist und in der Europäischen Union beispielsweise nicht so ist, deswegen ist die Europäische Union undemokratisch. Eine 500 Millionen muss sich anders äußern als 8 Millionen.
Aber die Angst der Schweizer, dass man in dieser EU eben zu wenig demokratisch ist, dass man sehr wohl wahrnimmt, dass die Länder der EU, in den Ländern der EU die Bevölkerung nur beschränkt, was zur Entwicklung der EU zu sagen hat, das können Sie schon verstehen.
Ich verstehe, dass man diese Angst hat, aber ich bin mit dem Inhalt nicht einverstanden, weil man in der Europäischen Union sehr wohl Einflussmöglichkeiten hat.
Aber sehr beschränkt.
Nein, Sie müssen schauen, innerhalb der Europäischen Union sind sehr viele Staaten, die Mehrheit der Staaten sind von der Größe der Schweiz vergleichbar. Wir haben 6 große Staaten, alle anderen Staaten sind der Schweiz vergleichbar. Die Europäische Union ist sehr ähnlich strukturiert wie die Schweiz. Föderales System, es gibt keine Regierung, die mit oder gegen das Parlament regiert. Wir haben die Vertreter des Ständerates, wenn Sie so wollen, das sind die Minister. Wir haben das Europäische Parlament seit 1978 direkt demokratisch gewählt. Da kann man sich schon auch einbringen. Man kann mehr machen. Wir haben jetzt auch die Bürgerinitiative gemacht. Das ist ein direkt demokratisches Element und ich bin auch dafür, dass man das in der Folge noch ausbaut, aber immer mit dem Hinterkopf, erstens ist die Europäische Union kein Staat und zweitens muss man für ein System für eine 500 Millionen Menschen schaffen.
Aber was bleibt, ist der Eindruck, jetzt gerade jüngstes Beispiel Slowakei, Abstimmung, Schuldenbremse, da wurde abgestimmt, bis das Resultat stimmt.
Naja, das kommt ja öfters vor. Ich meine, der Mensch ist...
Aber da hat man den Eindruck, die EU hat von hinten noch ein bisschen gedrängt und gestoßen und vielleicht auch finanzielle Anreize geboten, was weiß man.
Nein, schauen
der
Sie...
Der Eindruck besteht.
Dass auch die Schweiz hat mehrfach abgestimmt, ob sie zur UNO gehen will. Also ich glaube, da gibt's Lernprozesse und die muss man also auch...
Die können wir noch ein bisschen schneller gehen.
Das geht manchmal schneller, manchmal langsam, aber zum Glück ist der Mensch ja lernfähig.
Herr Reiterer, Sie mussten jeweils auch Rapporte nach Brüssel schreiben. Haben Sie auch mal geschrieben, die Schweiz, das geht nicht, die ist zu demokratisch?
Nein, absolut nicht, weil ich glaube, man kann nicht zu demokratisch sein. Und ich glaube, dass wir sollten uns dessen auch sehr bewusst sein, gerade in der jetzigen Situation, wo wir sehen, wie in Nordafrika Leute unter Einsatz ihres Lebens oder Verlust ihres Lebens sich für Demokratie einsetzen, um Demokratie kämpfen. Wir haben die Demokratie und wir sind vielleicht gar nicht immer bereit, das anzuerkennen, welch hohes Gut wir haben. Und wir sollten mit dem also sehr behutsam umgehen und das auch pflegen. Und ich glaube, auch da hat die Europäische Union einen großen Beitrag geleistet durch die Erweiterung. Wir haben seit 1989, als die Berliner Mauer gefallen ist, als die Grenzzäune gefallen sind, haben wir den Raum der Demokratie ausgedehnt und gefestigt. Ich glaube, das ist eine ganz wesentliche Leistung und man muss mit Demokratie behutsam umgehen.
Sieht man das in der Schweiz zu wenig, diese demokratische Leistung?
Ja, ich glaube, dass man da etwas mit der Kritik am Großen, und das verstehe ich. Ich meine, aus Sicht der Schweiz ist vielleicht...
Die EU ein Moloch.
Ja, es ist ein unausrottbarer Stereotyp, der an sich nicht stimmt. Aber Sie haben ja in der Schweiz auch genau das Gleiche. Schauen Sie Nidwalden im Verhältnis zum Kanton Zürich. Das ist ein kleiner Kanton und ein großer Kanton. Genau das haben wir auch in der Europäischen Union. Und so wie in der Schweiz mit einem Konsensprinzip gearbeitet wird, so wird auch in der Europäischen Union gearbeitet.
Gut, den Eindruck hat man aber nicht. Gerade aktuell in der Schuldenkrise sind Merkel, Sarkozy, Mercosy, wie man schon sagt, haben die Führung übernommen, bestimmen den Takt.
Die beiden haben also nach auch eine besondere Verantwortung. Das sind die größten Volkswirtschaften. Das ist richtig. Aber sie dürfen nicht vergessen, auch Sarkozy und Bundeskanzlerin Merkel müssen dann mit ihren Kollegen ihre Projekte durchbekommen. Das wird dann auch im europäischen Interesse umgesetzt und deswegen gibt es dann auch die spezielle Rolle der Europäischen Kommission, die dafür Sorge trägt, dass das europäische Lösungen...
Also ein Demokratiedefizit sehen Sie da nicht?
Na, ich glaube, man muss sehen, dass auch da die Europäische Union eine wesentliche Leistung erbringt. Weil gäbe es die Europäische Union nicht, wäre Deutschland groß, wäre Frankreich groß. Und die beiden könnten sich tatsächlich absprechen und im Duo handeln. Früher haben sie auch im Duo gehandelt, aber das war Krieg im 19. und im 20. Jahrhundert gegeneinander. Und jetzt sind sie eingebunden in die Institutionen der Europäischen Union, müssen sich mit den anderen arrangieren. Natürlich wird weder Deutschland klein noch Frankreich klein, weil sie in der Europäischen Union sind. Das ist doch logisch. Aber da ist dass der europäische Element, das ein ganz grundlegendes ist, das kommt hier zum Tragen. Und ich glaube, das ist im Interesse von Gesamteuropa.
Zweite Station, Herr Reiterer. Sie waren am 1. August dieses Jahres im Rheintal, in Wolfhalden. Wie war das?
Ja, das war auch sehr, sehr schön. Ich habe gelernt, dass man den 1. August auch am 31. Juli schon feiern kann.
Das ist ökonomisch.
Das wurde vorgefeiert. Das war in einem Dorf. Und da hat man sehr guten Kontakt mit der Bevölkerung. Und das war ein richtig angenehmer Abend, den ich eigentlich sehr genossen habe. Und am nächsten Tag bin ich dann, so wie es sich gehört, auf den Grütli gefahren.
Haben Sie da schon etwas gehört von der Stimmung oder gespürt von der Stimmung, dass die gereizter geworden ist gegenüber Europa?
Gereizter würde ich eigentlich nicht sagen. Ich meine, in der Schuldenkrise, die jetzt in der Eurozone ist, das ist natürlich nicht unbedingt als ein Werbespot.
Aber auch das ist es nicht.
Aber ich glaube, da muss man natürlich auch ein bisschen schauen. Die Verschuldung, die durchschnittliche Verschuldung von Europa liegt bei 90% des Bruttosozialproduktes, bei den Vereinigten Staaten 100%.
Gut, und bei Japan, vergleichen ist nicht mit der Schweiz.
Na, und in Japan 280%. Und da sieht man schon, wie stark sich da die Weltfinanzmärkte eigentlich auf Europa konzentrieren. Denn die Blumen an die Schweiz, die vergeben wir da immer gerne. Sie erfüllt die Maastricht-Kriterien und das ist eine tolle Leistung.
Und es ist klar, aber dass bei diesem Vergleich international, klar, der stimmt, den Sie gemacht haben, aber es geht vergessen, dass die EU natürlich in der Zwischenzeit dasteht als der Club der Länder, wo der eine die Schulden des anderen bezahlen soll.
Nein, ich glaube, das kommt jetzt so vielleicht ein bisschen schwarz-weiß gemalt heraus. Wir haben das Schuldenproblem ist natürlich von Land zu Land wieder unterschiedlich. Also wenn Sie schauen, das Schuldenproblem in Irland ist dadurch entstanden, das wird gerne vergessen, dass 2008 die irische Regierung die Banken gerettet hat. Das heißt, sie hat im Interesse der kleinen Sparer und Anleger gehandelt und hat sich damit ein Staatsschuldenproblem aufgeladen. Auf der anderen Seite muss man sagen, die Iren haben die Ärmel hochgekrempelt und das funktioniert. Wir haben eine völlig andere Situation in Spanien. Da war es also eher eine Krise der Liegenschaft, eine Immobilienkrise. In Griechenland liegt das Problem wieder anders. Also man muss da immer aufpassen, dass man nicht alles über einen Kamm schert. Und es werden ja große Anstrengungen unternommen.
Dritte Station, Sie haben es vorhin schon gesagt, Sie waren auch bei der AUNS, bei der Aktion für eine unabhängige und neutrale Schweiz in der Zeit als Botschafter hier in der Schweiz. Das war im Feindesland, im Lager des Gegners. Wie war es da?
Das sind keine Feinde.
Also, keine Feinde?
Nein, solche Qualifikationen mag ich nicht. Nur weil jemand eine andere Meinung hat, ist er kein Feind. Und ich würde
Gut, für einen Diplomaten gibt es gar keine Feinde.
Wir leben in einer Demokratie und ich werde mich immer dafür einsetzen, dass jemand auch seine Meinung sagen kann, wenn das auch nicht meine Meinung ist. Ich glaube, das ist man sich in der Demokratie schuldig. Ich habe kontinuierlich Kontakte gehabt und ich wurde dort auch sehr, sehr gut empfangen. Ich habe meine Rede gehalten, ich habe sogar Applaus bekommen dafür und ich bin dann dort geblieben und habe mit den Leuten gesprochen, aber ich war auch bei vielen anderen Veranstaltungen, die von SVP oder anderen gemacht wurden, das gehört dazu. Ich bin immer korrekt behandelt geworden und das gehört ja auch zur demokratischen Tradition. Ich habe damit kein Problem. Im Gegenteil, ich habe mich gefreut, dass das möglich war.
Weniger korrekt war vielleicht, dass Sie in diesem Sommer zum Rückzug aus der Schweiz aufgefordert wurden.
Ach, das ist in irgendeiner Zeitschrift gestanden, aber da habe ich so viele positive Reaktionen habe ich also selten bekommen wie auf diesen Zeitungsartikel.
Aber da haben die Leute Sie unterstützt und gesagt, nein, da ist nichts dran. Kein Rückzug. Reiterer muss toll bleiben.
Ich wurde mehrfach auf der Straße angesprochen, wo mir Leute gesagt haben, nein, Sie machen das schon gut.
Und dass Sie der CVP-Präsident auch in diesem Sommer als sympathischer Cocktailläufer, der vom Steuerdossier keine Ahnung hat, bezeichnet hat?
Ach, das haben wir schon besprochen. Ich bin da nicht nachtragend. Ich sage immer nur, wenn jemand sieht, dass ich auf einer Veranstaltung bin, muss er offenbar auch dort gewesen sein.
der Ton ist härter geworden.
Nein, ganz und gar nicht. Ich glaube, man sollte es nicht an so kleinen Äußerungen festmachen. Wenn man in der Öffentlichkeit steht, dann darf man auch nicht wehleidig sein, und das bin ich absolut nicht. Ich glaube, dass in meinen letzten 5 Jahren sich die Situation, glaube ich, verbessert hat. Durch die Delegation gibt es einen institutionellen Rahmen. Ich stehe immer als Gesprächspartner zur Verfügung. Während meiner Amtszeit waren alle 3 Präsidenten der Institutionen Europas hier. Es war Kommissionspräsident Barroso hier, es war der Präsident des Europäischen Parlaments, Buzek, hier. Es war vor kurzem der Präsident des Europäischen Rates, Herman van Rompuy, hier. Es gibt einen regelmäßigen Austausch. Und da redet man sehr offen miteinander, das ist auch gut so. Wenn man so enge Beziehungen hat wie zwischen der Schweiz und der Europäischen Union, die Schweiz ist der 3. Wirtschaftspartner für die Europäische Union, da wäre es doch eigentlich eigenartig, wenn es nicht auch Reibungspunkte gäbe.
Aber gut, die Reibungspunkte kommen wesentlich deutlicher an in der Öffentlichkeit als das, was Sie jetzt vom diplomatischen Verkehr erzählt haben.
Ja, natürlich, weil das
der Eindruck ist doch, es herrscht Stillstand.
Nein, es heißt nicht Stillstand. Wir haben man muss ja sagen, 95% funktioniert bestens. Der Warenaustausch, der Personenaustausch, die Leute gehen über die Grenze, sie heiraten über die Grenze. Es wird alles gemacht. Wir haben jetzt einige Problembereiche definiert, wo wir jetzt Lösungen suchen müssen.
Also gut, das ist eine grundsätzliche große Keule, die EU hervorgenommen hat, hat gesagt, so geht es nicht weiter. Bilateraler Weg, das war schön und gut, das ist die Vergangenheit, so geht es nicht weiter. Ist doch die große Keule.
Nein, das war eine Entwicklung, die sich seit 2008 deutlich abgezeichnet hat, dass wir innerhalb der Europäischen Union, die sich ja gewandelt hat, wir sind ja nicht mehr die Europäische Union der 12, wir sind die der 27. Der Binnenmarkt ist für die Europäische Union zentral, das ist das Herz der Europäischen Union, und wir müssen dafür Sorge tragen, dass die Entwicklung im Binnenmarkt eine einheitliche bleibt. Und ich glaube, auch das wird gerne übersehen. Da ist auch die Europäische Union von Anfang an der Schweiz entgegengekommen. Normalerweise nimmt man teil am Binnenmarkt, wenn man Mitglied der Europäischen Union ist oder wenn man Mitglied im Europäischen Wirtschaftsraum, EWR, ist, den die Schweiz 92 abgelehnt hat. Und dann hat man speziell für die Schweiz sektorielle Abkommen geschaffen. Also das ist nicht die große Keule, das war ein Entgegenkommen von Anfang an. Und jetzt
und das will man nicht rückgängig machen?
Nein, man will es nicht rückgängig machen. Wir haben nicht gesagt, dass wir den Bilateralismus, so wie er in der Schweiz heißt, abschaffen wollen.
Aber gesagt, sondern so geht es nicht weiter.
Wir müssen das System verbessern. Und darüber haben wir uns sofort geeinigt, dass das richtig ist. Und wir haben gemeinsam die Probleme definiert. Wenn es uns gelingt, das die Probleme zu lösen, dann werden wir auch weiterhin sektoriale Abkommen abschließen. Aber im beidseitigen Interesse, es muss schneller gehen, es muss die Einheitlichkeit gewahrt bleiben. Es kann ja nicht einen Binnenmarkt in der Europäischen Union und einen Binnenmarkt in der Schweiz geben.
Aber die Grundvoraussetzung dafür, dass es weitere Abkommen gibt, eben beispielsweise im Strombereich, beispielsweise bei der Landwirtschaft, die Grundvoraussetzung ist die, dass die Schweiz schneller mitmacht bei Rechtsübernahmen, das heißt dann dynamische Rechtsprechung.
Rechtsübernahme
im Jargon der Schweiz heißt das automatische Rechtsübernahme. Oder das ist die Befürchtung.
Naja, das ist ein
Unterschied.
Das ist natürlich ein Unterschied. Die Schweiz ist nicht Mitglied der Europäischen Union und daher hat sie immer das Recht, Nein zu sagen. Das ist unbestritten. Wenn man Nein sagt, dann sagt man ja Nein, weil man einen gewissen Teil nicht übernehmen will. Und dann muss man eben schauen, wenn man dann Nein sagt, ob dann der Teil des Binnenmarktes, der davon betroffen ist, tatsächlich noch im bilateralen Verkehr gelten soll. Offenbar, wenn ein Nein ist, meint man ja Nein. Und daher auch das unausrottbar, wenn wir sagen, wir wollen einen dynamischen Übernahme. Das heißt, es muss schneller gehen. Es kann nicht sein, dass es 3, 4, 5, 6 Jahre
braucht. Aber verträgt sich dieses schneller mit dem, was Sie an der Landsgemeinde in Appenzell gesehen haben?
Ja, weil ich habe das damals auch an der Landsgemeinde beim Essen danach gesagt, wäre hypothetisch die Schweiz Mitglied der Europäischen Union gewesen, diese Landsgemeinde in Appenzell hätte genauso durchgeführt werden können. Da waren keine Themen enthalten, die
klar, an der Landsgemeinde von, ja, natürlich eben. Nicht
auf kantonaler Ebene. Es war damals sogar ein Thema darunter, das von der Europäischen Union beeinflusst war, weil der Kanton den Beschluss fassen musste, einen Datenschutzbeauftragten zu ernennen, weil das Voraussetzung war für die Teilnahme am Schengen-Prinzip. Und ein Datenschutzbeauftragter ist ja eigentlich eine Dienstleistung an der Bevölkerung.
Sie haben aber auch mal gesagt, dass die Schweiz, dass Sie ein Mitdenken der Schweiz vermissen würden. Das ist ja der Vorwurf, die Schweiz tut zu wenig.
Nein, ich glaube, was die damalige Situation war, ich habe das, glaube ich, in dem Kontext gesagt, ich würde mir, und das ist dann ja auch ein bisschen gekommen, wünschen, dass man sich überlegt, wie gestaltet sich die Schweiz in Europa die nächsten 3, 4, 5 Jahre, wenn man sieht, welche Wechsel es gibt. Die Europäische Union hat sich vergrößert, wird sich weiter vergrößern.
Aber Sie haben
wir sehen jetzt, dass die Europäische oder das Europa gefordert ist mit den BRIC-Staaten gegenüber Asien, gegenüber den Vereinigten Staaten. Da gehört Europa, das Entscheidende. Und ich glaube, da muss man arbeiten, dass man das Gemeinsame stärker sieht und dass man nicht sagt, ich will mich irgendwie abgrenzen. Ja, das Nichtmitglied kann sich immer abgrenzen, aber auf weltweiter Ebene ist Deutschland ein kleiner Staat, ist Frankreich ein kleiner Staat. Und deswegen braucht man da, glaube ich, das Gemeinsame.
Haben Sie denn den Eindruck, die Schweizer Politik hat sich so ein bisschen, wie soll ich sagen, gemütlich gemacht mit dem bilateralen Weg, mit der Position, ja, bilaterale, ja, mehr nicht. Haben Sie den Eindruck, die Schweizer Politik hat sich da auch ein bisschen einfach gemacht?
Nein, ich glaube, wir haben das jetzt gesehen gerade im letzten Jahr hat es ja sehr viele Papiere und Studien gegeben. Also ein Avenir Suisse ist gekommen, die Kantone sind gekommen, der Bundesrat hat auf das Markwalder Postulat geantwortet. Da hat man ja Mitdenken gesehen, wenn Sie wollen. Das Material ist ausgebreitet. Man muss jetzt
laufen Klausuren und es passiert nichts.
Das Material ist da, da muss man Schlüsse ziehen, aber das ist nicht meine Aufgabe.
Was erwarten Sie?
Auch ich denke, dass jetzt nach den Wahlen, auch jetzt nach den Bundesratswahlen, die Möglichkeit bestehen wird, diese verschiedenen anstehenden Dossiers wieder neu anzuschauen und die mit Elan anzugehen.
Melden Sie manchmal auch nach Brüssel, wenn ich jetzt in dieser Rapport-Terminologie verbleibe. Schreiben Sie da beispielsweise auch, die Schweiz könnte ein Vorbild sein in Sachen Finanzausgleich?
Ja, natürlich, es gibt viele Dinge, die positiv sind. Nehmen Sie die Schuldenbremse. Es hat auch der Europäische Rat vor kurzem beschlossen, dass die Mitgliedstaaten Schuldenbremsen einbauen. Das ist, wenn Sie so wollen, durchaus eine Idee, die aus der Schweiz gekommen ist. Ich habe auch gesehen, dass die Schweiz bei den Banken, weil sie die gelernt hat aus der eigenen Erfahrung, das too big to fail, da hat die Schweiz also auch eine wichtige Rolle gespielt. Also natürlich gibt es auch Positives und das Positive wird genauso berichtet wie über anderes.
Michael Reiterer, nun kommt die Amtsübergabe an Ihren Nachfolger, der dann im neuen Jahr das Amt als EU-Botschafter antritt, Richard Jones. Was legen Sie ihm ans Herz?
Ach, er wird seinen eigenen Stil finden. Man soll den Nachfolger da, glaube ich, nicht so viel mitgeben. Aber ich glaube, ich werde ihm sagen, dass es sehr viel positives Interesse gibt an der Europäischen Union, dass das Thema in der Schweizer Politik, in den Medien sehr präsent ist und dass es, glaube ich, gut wäre, dass man da die Kommunikation fortsetzt.
Ist es vielleicht ein Vorteil, dass er Brite ist und nicht wie Sie als Tiroler die Schweizer Mentalität gut kennt?
Er wird EU-Botschafter sein, er arbeitet für die Europäische Union, er wird die Interessen der Europäischen Union wahrnehmen und in unserem Dienst, der eben sich aus allen Nationalitäten der Mitgliedstaaten zusammensetzt, arbeiten wir für ein Ziel.
Aber als Brite ist da möglicherweise auch mehr Verständnis für die Kritik?
Ach, ich glaube, dass die Briten sind ja auch in der Europäischen Union. Ich weiß nicht, manchmal will man da ein bisschen was
hinein. Manchmal weiß man es nicht so sicher.
Hinein. Na, sie haben ja auch die EFTA verlassen, wo die Schweiz noch geblieben ist, und sind zur Europäischen Union gegangen. Also, und da muss ja auch was dahinter stecken.
Und Sie selber gehen zurück in die Zentrale? Das macht kein Diplomat gern.
Na, das ist natürlich immer so, aber ich war jetzt fast 5 Jahre in Japan, fast 5 Jahre in der Schweiz und nach 10 Jahren zurück zur Zentrale und nach 3 Jahren hoffe ich wieder hinauszugehen.
Und Ihr Fazit aus der Schweizer Zeit, den 4 Jahren?
Ach, es war eine gute Zeit. Es hat also ein sehr, es war spannend. Es war spannend aufzubauen. Es war spannend, viel mitzuerleben. Es hat also auch für mich sehr beeindruckende Elemente gegeben, wie meine Teilnahme am Durchbruch im Gotthard. Das habe ich also sehr spannend gefunden und auch bewegend gefunden. Da hat es sehr viele Höhepunkte gegeben. Die Lebensqualität in der Schweiz ist hervorragend. Als Skifahrer war ich gerne in Berner Oberland. Und also für mich ist das ein positives Fazit.
Und die Anfeindungen, die gehören einfach dazu, da muss man drüber wegsehen.
Sie sprechen von Anfeindungen, ich könnte dann genauso viele positive Beispiele geben. Gerade gestern hat mich jemand auf der Straße angesprochen und hat gesagt, Herr Botschafter, Sie verlassen uns, nett, dass Sie da waren. Also es gibt auch das.
Dann lassen wir es bei diesem versöhnlichen Schluss. Michael Reiter, besten Dank für das Gespräch.
Bitte gern.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.